Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, wieder mal bei euch sein zu können, hier in Frankfurt. Ihr habt in diesem Monat eine Predigtreihe über den Noah, über die Arche und so weiter. Und das letzte Mal hat die Ann-Christine gepredigt zu 1. Mose 6, einige Verse, ein Schiff auf dem Trocknen, wahrscheinlich, wo er das alles bauen musste. Und nächste Woche ist Micky Wiese dran zu dem Bund, den Gott mit Noah gemacht hat, und ich bin so dazwischen. Und da ich nicht diese ganz vielen Verse heute abdecken kann, gebe ich zunächst mal eine kleine Zusammenfassung und dann steigen wir konkret ein. Also zu 1. Mose 7, Gott befiehlt dem Noah mit seiner Familie und den Tieren in die Arche zu gehen, weil er die Erde mit der Sintflut vernichten will. Als Gericht für die schlimmen Sünden der Menschen. Eine schwere Frage. Aber zugleich sehen wir natürlich Gottes Gnade für die gehorsamen und gottesfürchtigen Menschen. Gericht und Gnade, das gehört immer zusammen, das zieht sich durch die ganze Bibel. Also Noah soll von den reinen Tieren je 7 Paare mit reinnehmen, von den unreinen je 1 Paar, ebenso Vögel und so weiter. Und nach 7 Tagen beginnt es 40 Tage und 40 Nächte zu regnen. Nicht nur das. Es heißt auch, dass die Brunnen sich auftaten, also Wasser, was unter der Erde ist, kam noch dazu. Alle ertrinken, die außerhalb dieser Arche sind. Das Wasser bedeckt die Erde 150 Tage lang. Also dieses ganze Kapitel 7 zeigt die große Gnade Gottes im Gericht. Gott richtet und ist zugleich unendlich gnädig. Und das sehen wir immer wieder, ich komme nachher nochmal drauf, auf Golgatha, genau das Gleiche. Gott richtet und ist gnädig. Und was lässt sich Gott nicht alles einfallen, um uns gnädig zu sein? Ich bin überzeugt, ihr könnt manche eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen, ich auch aus meiner Ursprungsfamilie, das würde jetzt zu weit führen, was Gott sich alles einfallen lässt, um uns seine Gnade mitzuteilen, um uns zu erreichen. Und 1. Mose 8, gehen Kapitel weiter, beschreibt dann, wie Gott sich an Noah und an die Tiere erinnert. Der Wind, die Wasser dann trocknet und die Arche auf dem Berg Ararat zum Stehen kommt. Und Noah schickt Raben aus und dann Tauben, um die Trockenheit zu prüfen. Und nach 40 Tagen ist also die Erde trocken. Anschließend dürfen alle Menschen und Tiere die Arche verlassen und Noah baut einen Altar, um Gott Opfer zu bringen. Gott gedenkt Noahs, er hat ihn nicht vergessen. Gott schickt einen Wind, der die Wasser auf der Erde trocknet und die Arche setzt auf dem Berg Ararat. Nach einer Weile lässt Noah einen Raben fliegen, dann eine Taube, um zu prüfen, ob die Erde trocken ist. Und nachdem der Boden also trocken ist, dürfen alle die Arche verlassen und gehen raus. Und Noah baut einen Altar und opfert Gott. So, und da steige ich jetzt ein. Noah reloaded. Gericht und Gnade. Rettung, Dank und Segen. Reloaded, was heißt das? Neu geladen, wieder aufladen. Die Fachleute kennen das aus der Computersprache und so weiter. Neue Beauftragung für ihn. Neue Beauftragung für die ganze Schöpfung. Ein Riesenauftrag. Eigentlich ist diese ganze Geschichte so ein Flaschenhals in der Schöpfung, in der Geschichte mit dieser Welt. Ist wirklich ein ganz dünner Flaschenhals. Neu geladen, aufladen, neue Beauftragung. Ich lese 1. Mose 8, Vers 1 und Vers 8. Aber Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Dann baute er für den Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer dar. 1. Mose 9,1, Gott segnete Noah und seine Söhne, die ganze Sippe. Es ist eine großartige Geschichte, eine Riesengeschichte in der Bibel. die Gottes Strenge zeigt und Gottes Fürsorge. Und jetzt zwei Begriffe aus der Theologie hat uns Pfarrer Wendel damals in Tabor beigebracht. Ich weiß es heute noch. Durch Gericht zum Heil. Merken wir uns mal diesen Satz unser Leben lang. Durch Gericht zum Heil. Das ist der rote Faden in der Bibel. Immer wieder. Das Heil Gottes, aber auch das Gericht. Durch Gericht zum Heil. Reloaded, salopp gesagt. Drei Stichworte würde ich gern auch noch in diese Predigt einbauen. Rettung, Dank und Segen. Rettung, Dank und Segen. Da gedachte Gott an Noah. Gott hatte Noah nicht vergessen. Gott hatte Noah nicht vergessen. Ich habe so gedacht, wenn Gott so das ganze Weltall anguckt und wie viele Galaxien da sind und wie viele Sonnen, was er alles vielleicht zu verwalten hat, damit die auch richtig ihre Bahn fliegen. Ach, und da haben wir noch die kleine Erde. Was war denn da nochmal los? Nee, Gott hat den Noah nicht vergessen, die ganze Geschichte. Ein erster Gedanke, Gott denkt an uns und segnet uns. Als die Katastrophe den Höhepunkt erreichte, da heißt es dann, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage, da gedachte Gott an Noah. Das ist die Luther-Übersetzung, Hoffnung für alle, schreibt, aber Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Auffallenderweise steht hier nichts davon, dass Noah gebetet hat, hat er sicherlich schon gemacht, aber es wird deutlich, das Erste ist nicht, dass der Mensch an Gott denkt, sondern dass Gott an uns denkt, dass er uns nachgeht mit seiner rettenden Liebe, dass er uns anstupst und uns an ihn erinnert, an sich erinnert. Gott denkt an uns, er erbarmt sich über uns, auch wenn wir es vergessen. Dann denkt er an uns und er ist für uns da. Neutestamentlich gedacht, könnte man das noch deutlicher sagen, Gott baut eine Brücke zu uns Menschen durch Jesus Christus. Gericht durch Gericht zum Heil. Gott kommt zu uns in Jesus Christus. Er fängt damit an. Er liebt uns zuerst. Wir können bestenfalls hoffentlich reagieren. Aber es beginnt mit seiner Liebe zu uns. Und überraschenderweise sagt unser Wort, aber Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Wo wir denken, herrenlos, wo wir denken, die Spatzen, die wir sehen, wir wohnen zur Miete, drei Parteien unter uns, die vermietet, der füttert schon seit Wochen die Vögel da draußen. Okay, ich bin da kein Fachmann, ich halte mich raus. Ja, aber wie viele Spatzen, was da alles rumfliegt, einfach goldig. Ja. Und Gott hat keines von den Tieren vergessen. Oder das Eichhörnchen, das du vielleicht siehst irgendwo im Baum. Ist uns das bewusst? Sind sie wirklich herrenlos, die Vögel? In Psalm 24, Vers 1 heißt, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Und das zu wissen, lässt uns völlig anders mit der Schöpfung umgehen, mit all dem, was Gott uns anvertraut hat. Zweitens, bei Gott gibt es eine zweite Chance. Bei Gott gibt es eine zweite Chance. Und ich habe mir noch dazu geschrieben, und unendlich viele Chancen. Also mit der zweiten Chance ist ein bisschen gefährlich. Manche sind vielleicht da und sagen, die zweite habe ich auch schon verunst. Ja? Die ist auch schon um die Ecke. Gott gibt uns 1000 und 10.000 Chancen. Wirklich. Und er probiert es immer wieder neu mit uns. Vielleicht ist jemand hier, der völlig entmutigt und ist und sagt, ach Mensch, wenn ihr wüsstet, wie viele Chancen ich schon vergeigt habe. Er gibt wieder eine neue. Jeden Tag ist seine Gnade neu, heißt es in Klageliedern. Jeden Tag. Die Kurzform könnte lauten, Gott hatte Noah nicht vergessen. Noah reloaded, neue Beauftragung, toll. Gott dachte an einen Treuen, an den einen Treuen, der an der Gnade Gottes festhielt. Und für diesen hielt er die Arche als den Ort der Zuflucht und seiner Stätte und Bewährung bereit. Noah, ein neuer Anfang. Und wenn von Katastrophen und Untergängen die Rede ist, ist Gott nie ein Gott des Endes. Er bewilligt immer Anfänge. Gott ist positiv, Gott ist pro. Gott steht auf unserer Seite. Er meint es gut mit uns. Eine neue Chance, nicht nur die zweite, vielleicht die 200. oder die 20.000. immer wieder können wir zu ihm kommen. Seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu. Und Gott möchte auch in unserem Leben, dass wir neu beginnen, vielleicht nach einem Versagen zum nächsten Mal, wo dich der Teufel fertig machen will und sagt, komm, hör auf. Du magst die Gnade billig, du magst das alles schlecht. Nein, hör nicht auf. Seine Gnade ist größer. Nach einem Versagen, nach einer Sünde, da ist die Vergebung da. Nach dem Hinfallen wieder aufstehen. Und vielleicht gibt es in unserem Gemeindenland auf, Land ab, ich weiß es nicht so genau, viele Entmutigte. Ich habe fast 30 Jahre junge Prediger begleitet, pifft, haben wir zu der Zeit noch gesagt, von Tabor her. Und ich sage euch, ein hoher Prozentsatz der wöchentlichen Arbeitsbesprechung war Ermutigung. Weil ich glaube, dass es viele Ehrenamtlichen wahrscheinlich auch gibt, die entmutigt sind. Wir müssen uns ermutigen. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Von Knoblauch habe ich gelernt, der das Zeitplanbuch geschrieben hat. Ich will jemanden ertappen, wenn er was gut gemacht hat. Ja? Damit ich ihn loben kann. Wir sind so fehlerorientiert. Ertappen wir uns, wenn wir was gut gemacht haben. Ja. Gut hast du es gemacht mit deinem Einstieg. Ja, sehr gut. Ja. Also mir ist noch ein Witz eingefallen, ein Arztwitz. Das passt jetzt nicht daher. Meine Frau würde mich schimpfen, was ich jetzt mache. Also da war es war ein Ärztekongress. Oder kennt ihr den wahrscheinlich? Ne? Und plötzlich kracht ein Stuhl, ist ein Stuhl kaputt. Geht einer ans Mikrofon und sagt, entschuldigen Sie bitte, haben wir hier einen Schreiner im Raum? Ja, also Sie brauchen einen Tischler. Okay, also Entschuldigung, das war vielleicht eine Ermutigung für irgendwas, ich weiß es nicht. Drittens, die Rettungsaktion vom Berg Ararat zum Berg Golgatha. Bis ins Neue Testament dieser Gedanke. Und er ist nicht weit hergeholt. Gott erbarmt sich über die Bösen. Gott hat immer Rettung im Sinn. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Hoffnung für alle übersetzt. Gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das will er. Er will uns nicht fertig machen. Er will, dass Menschen gerettet werden. Rettung. Ich erinnere mich, mir ist wieder eingefallen in den Tagen. Ich war ganz frisch in Tabor und da gab es irgendeine Hessen-Gartenschau-Dingsbums-Ausstellung, ich weiß es nicht, unten in der Stadt. Und da hatte eine christliche Gemeinde einen Holzkasten, also eine kleine Arche, aufgebaut auf dem Tisch. Und da konnte man gucken und reden und so weiter. Und dann haben die Leute, sie haben auch einen guten Handzettel dabei gehabt, haben sie gesagt, das war der Übergang, war eine missionarische Aktion eigentlich. Und haben sie gesagt, so wie damals Gott das gemacht hat, dass sie in die Arche konnten und gerettet waren, so können wir auch jetzt in Jesus hineingehen. In Brasilien sagt man so. Ja. So können wir jetzt mit Jesus leben. Und wer da drin ist, der ist gerettet. Ein super Bild. Ist mir jetzt wieder eingefallen, die Tage. Genau das ist es. Wie viel neutestamentliche Botschaft eigentlich auch schon da in diesem Rettungsangebot Gottes des Alten Testamentes drin ist. In Jesus Christus, Karfreitag, Ostern, wir kennen das. Die Rettungsaktion, die auf dem Berg Ararat ihren Anfang nimmt, findet auf dem Hügel Golgatha ihr Ziel. In einer sehr ähnlichen Logik, natürlich viel anders die Zusammenhänge, aber trotzdem. Und das Evangelium von Jesus Christus wird als rettende Kraft auch heute für uns ganz reell erfahrbar, immer wieder neu. Es waren weitgehend mutmachende Lieder. Super, genau das brauchen wir. In Römer 1,16 heißt es, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht allen, die daran glauben. Das ist es. Daran glauben macht selig, toll. Rettung, Dank und Segen. Die drei Stichworte, das war Rettung. Jetzt kommen wir zu Dank. Noah baute für den Herrn einen Altar. Erster Unterpunkt, Noah baute. Er hat ja schon Erfahrung. Er hat ja zig Jahre an der Arche gebaut. Der Noah ist ja ein Schreinermeister, ein Tischlermeister, ein Architekt. Was weiß ich, was der schon alles hinter sich hat. Und jetzt geht's raus aus der Arche, jetzt geht's wieder los, ja, jetzt geht's weiter. Vielleicht hat er Freude dran gehabt, ich weiß es nicht. Und wie alte Seefahrer, so benutzte Noah die Vögel als Kompass, die Taube bringt den Ölzweig und so weiter. Und da wusste er das, er kann gleich aussteigen. Und alle marschieren sie raus, die Panther und die Löwen, die Kamele und die Rhinozerusse, die Ziegenböcke und die Spatzen. Irgendwoher müssen sie ja kommen. Ja, sind auch rausgeflogen. Noah aber baute. Kapitel 8, Vers 20. Was baut er denn? Sich einen Bretterzaun, damit ihm die wertvollen Milchkühe nicht abdüsen? Einen Pferch, damit die Wollschafe behütet bleiben? Einen Brunnen, damit es ordentlich frisches Wasser gibt und nicht, ja, Häuser, Wege, was der alles im Kopf haben musste in dem Moment, der arme Kerl. Bei diesem Durcheinander, und was lesen wir? Er baut einen Altar. Okay. Hast du sonst nichts Wichtigeres zu tun? Nee, hat er nicht. Er hat es kapiert. Er hat es durchlitten. Zig Jahre vorher in der Arche und so weiter. Er wusste, was die Prioritäten sind. Nichts gegen Brunnen und gegen Häuser und sonst was. Aber er wusste, jetzt muss ich Gott ein Dankopfer bringen. Was ich hier erlebt habe, das ist der absolute Hammer. Wie es dem Noah psychisch ging, steht nicht da. Zwischen den Zeilen, glaube ich, ging es ihm relativ gut, ja, weil er gerettet wurde und die ganze Verwandtschaft. Aber trotzdem, er baut einen Altar. Er schleppt Steinbrocken zusammen, schichtet sie auf. Oben wurde Strandholz draufgelegt, ein bisschen Stroh. Und dann griff er nach den Tieren, die er laut Bibel doppelt mitgenommen hatte, inzwischen sich auch vermehrt hatten. Und dann kniete er davor und wusste, ich bin in Gottes Schuld. Eigentlich müsste ich das Opfer sein. Aber das Tier stirbt und ich bin frei Opfer. Gnade statt Gericht. Was haben wir vorhin gelernt? Durch Gericht zum Heil, das ist der Begriff. Durch Gericht zum Heil, auch hier wieder. Zweiter Gedanke, Noah kniete. Noah kniete im Staub, im Dreck. Also es war schon trocken, ich hätte mir fast vorgestellt, es ist noch matschig, aber es war trocken geblasen, okay. Er kniet im Staub. Da erzählt irgendwo ein Religionslehrer den Kindern diese Sintflutgeschichte so farbig und plastisch, wie es nur geht. Und irgendwie sagt er dann am Schluss, hat noch jemand eine Bemerkung, hat noch jemand eine Frage? Fragt einfach mal drauf los. Und da meldet sich ein kleines Mädchen und sagt, dass Noah gleich nach dem Verlassen der Arche zum Dankgebet niederkniet sei, das könnte wohl nicht stimmen. Er hätte sonst mit seinen Kindern im Staub und im Dreck knien müssen. Das sei doch fies. Okay, das Mädel darf das so sagen. Mag sein, ja. Aber sie hat was Richtiges gemerkt. Wenn für Noah das Dankgebet das Erste ist, tatsächlich das Allererste, dann hat er sich hier in den Staub knien müssen. Er sieht sich mit Sack und Pack eigentlich einem riesigen Chaos ausgesetzt. Und in solchen Situationen von großer Not schafft man normalerweise auch das Grundlegende. Man fragt nach Zelten, nach Notquartieren. Wir können das leicht übersetzen. Nach Quellwasser und Nahrung, nach Geborgenheit unter einem vernünftigen Schlafplatz. Und ich möchte das alles nicht schlecht machen. Wirklich nicht. Meine Tochter lebt in Äthiopien und hat ganz selten Wasser. Und dann schreibt sie wieder und schreibt, ich habe jetzt schon 5 Tage kein Wasser mehr und mein Bottich ist nur noch so viel unten drin. Betet, dass Wasser wiederkommt. Ich möchte das also nicht schlecht machen. Aber vor all diesen Fragen errichtet er einen Altar. Das war das Erste. Und allein diese Priorität, die ist doch eine Message. Noah und die Seinen knien im Durcheinander und alles ist zweitrangig. Ich möchte uns ermutigen, wo immer wir in einem Durcheinander sind, äußerlich, vielleicht auch innerlich, knien wir uns erstmal hin und sagen, lieber Heiland, so sieht es aus, gesundheitlich. Viele Worte können wir hier einsetzen. Lieber Herr Jesus, so sieht es aus. Ich gebe dir, was ich habe, mein sündiges Herz. Hilf du mir, die Dinge zu sortieren. Und ich denke oft bei unserer Tochter in Äthiopien, ich kann überhaupt nichts anderes machen, als für sie zu beten. Bang, das war's. Okay, dann machen wir das. Ja? Und so geht es vielen von uns im Blick auf die Kinder und auf die Enkel und Verwandtschaften und Nachbarschaft. Für sie beten. Ein Altar bauen, frei übersetzt. Machen wir es. In diesem Durcheinander. Und ich denke, diese Nachricht enthält eine wichtige Anfrage auch an uns. Welchen Stellenwert hat Gott in meinem und deinem Leben in unserem Alltag? Das ist die Frage. Wie wichtig sind mir Gebet, stille Zeit und Anbetung? Habe ich irgendeinen Platz, ich habe so einen IKEA-Stuhl, den hat mir ein Kollege geschenkt, wo es so federt, kennt ihr das? Ja. Das ist so mein, da sitze ich drin, da bete ich, da mache ich stille Zeit. Meine Frau hat so halb hinterm Schrank ihre Gebetsecke und an der Wand sind Gebetsanliegen angeheftet mit Magnet und mit so Clips und so weiter. Das ist ihre, ja, ich mache euch Mut. Habt ihr irgendwo eure Gebetsecke? In der Bibel heißt es vom stillen Kämmerlein. Okay, das heißt einfach eine Ecke, wo ich mal meine Ruhe habe. Lasst mich in Ruhe. Ich bin Rentner, ich habe leicht reden, ich weiß, ja. Okay, ich habe ein weites Herz für junge Familien und so. Völlig klar, ja. Ist noch mehr angefochten, noch mehr. Aber ich wünsche es uns, dass wir von der Priorität her es im Blick haben. Alleine für mich im Alltag, zusammen hier im Gottesdienst, hat bei euch einen guten Platz. Finde ich toll, ja. Und Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Die Priorität, die muss stimmen. Jesus first, Jesus zuerst. Und da werden sich die anderen Dinge nicht auflösen wie im Schlaraffenland. Das steht nicht da. Ich würde das so frei übersetzen und würde sagen, dann bekommen die anderen Dinge des Alltags ihre Priorität, ihre richtige Reihenfolge. Ich habe mich oft geärgert, nach über 40 Jahren im Dienst. Da haben welche aus der Gemeinde am Tag vorher wird Geburtstag gefeiert. Ja, ob wir morgen zum Gottesdienst kommen, das wissen wir noch nicht. Mal sehen. Oder da ist ein kleiner Unfall passiert und ob wir jetzt da am Sonntag in den Gottesdienst kommen, das wissen wir noch nicht. Und ich habe manchmal gedacht, hallo? Gerade jetzt? Meine Frau ist im Krankenhaus, hat eine ganz schwere Operation, ich glaube, ich bleibe daheim. Da brauchst du doch die Gemeinde. Ich habe oft gedacht, wieso bleiben die daheim? Gut, wenn jemand nicht angesprochen werden will, da habe ich Verständnis. Aber ansonsten, wenn die Leute am Tag vorher schon sagen, mal sehen, ob es was wird, dann wusste ich schon, was wird. Ja. Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Einfach diese Priorität, Jesus first, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Erst wird der Altar gebaut. Verfallsdatum? Nee, weiter oben. Rettung, Dank und Segen, da sind wir. Segen und Gott segnete Noah. Yes, wieder mal. Die ganze Arche war ja schon eine Segensgeschichte. Leben unter dem Regenbogen, da habt ihr hier schön angebracht. Nach der Sintflut richtet Gott den Bund mit Noah auf und gibt zur Verheißung noch als kleines Denkmal ein Zeichen obendrauf, den Regenbogen. Das ist für mich eine Kindheitserinnerung, ich komme vom Bauernhof. Wir sind vom Feld nach Hause gefahren und dann war da hinten ein Regenbogen. Und da hat sie mir diese Geschichte erzählt. Kann ich mich heute noch dünn erinnern, schon lange her. Ja. Der Regenbogen als Erinnerung. Guck her, da können wir daran denken, an diese Geschichte. Es ist ein physikalisches Gesetz und so weiter. Ein Denkmal, reloaded. Da können wir daran denken, ja, neu gemacht, das war diese Geschichte. Eine super Geschichte. Und wann kommt der Regenbogen? Meistens, wenn das Gewitter vorbei ist, wenn das Schlimmste vorüber ist und es nieselt noch ein bisschen und die Sonne geht auf. Dann kommt der Regenbogen. Das neue Versprechen. Es ist nicht zu Ende. Es geht weiter. Verfallsdatum, nächster Punkt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein super Versprechen. 1. Mose 8, 22, mitten in dieser Geschichte. Ein super Versprechen. Und wenn man aufmerksam den Vers anguckt, steht auch da das erste Wörtchen. Ich muss sagen, das überliest man schnell. Solange die Erde steht. Da ist ein Verfallsdatum eingepackt. Ist uns das bewusst? Die Zeit dieser Erde ist begrenzt. Wir kennen nicht das Verfallsdatum, aber wir wissen darum, Jesus hat gesagt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 2, 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer in dieser Arche drin ist, der ist weiterhin gerettet, bei und von Gott. Und deshalb sollten wir in unserem Tun und Lassen wirklich immer uns auch fragen, was bleibt von meinem Leben? Was hat Ewigkeitswert? Das ist die Frage. Was hat Ewigkeitswert? Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal aufgezählt habe, ich mag es nochmal. Bei unserem vorletzten Umzug konnte ich meinen Wohnzimmerschrank Eichrustikal P43 noch retten. Aber bei unserem letzten Umzug war mit meiner Frau nichts mehr drin. Ihr müsst wissen, ich habe die Gabe des Sammelns und meine Frau hat die Gabe des Wegwerfens. Und das sorgt für eine gewisse Dynamik in unserer Ehe. Ja, danke, okay, ja. Ist bei euch vielleicht auch so. Und ich bin ja heilfroh, dass sie das macht. Sonst würde ich ja noch mehr sammeln. Ach, du liebe Zeit. Und wir haben ihn rausgestellt. Und irgendjemand hat ihn abgeholt. Und die letzten Bretter, glaube ich, hat der Schrottdienst, was weiß ich, der Entrümpelungsdienst geholt, ja. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, was bleibt? Was hat Ewigkeitswert? Unser Auto? Fragt jemand in 100 Jahren nach deinem Wohnzimmerschrank? Oder nach dem Auto? Fragt jemand in der Ewigkeit? Nobody. Das, was bleibt nach meiner Erkenntnis, vielleicht kommt noch was dazu, können wir nachher noch helfen, sind drei Werte. Einmal alles, was wir im Namen Jesu und seinem Wort gemäß gemacht haben. Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte, ja, die haben Ewigkeitswert. Yes, Herr, so will ich meine Prioritäten setzen. Alles, was wir aus Liebe gemacht haben, in Anlehnung an 1. Korinther 13. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Yes, Herr, so will ich meine Prioritäten setzen. Und alle Gebete, die die Heiligen gesprochen haben, laut Offenbarung 5, Vers 8, sind die in goldenen Schalen vor dem Thron Gottes. Oh, das hat Ewigkeitswert. Und ich sage es auch mir. Ich liebe alte Autos, ich hebe mir gerne Dinge auf. Okay, ja. Aber Ewigkeitswert, Wort Gottes, Liebe, die Gebete. Ich möchte uns ermutigen, so die Prioritäten setzen. Noah baut zuerst einen Altar. Drittens, Gemeinde Jesu, die rettende Arche, ein Vergleich. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Sie ist ein Sinnbild für die Gemeinde. Sicher wäre es falsch, wenn wir von der Konstruktion der Arche jetzt viel Rückschlüsse ziehen auf die Gemeinde. Das wäre übertrieben. Es gab, glaube ich, mehrere Stockwerke und die Länge und Breite war gut durchdacht. Professor Gitt hat da schlaue Vorträge gemacht über Länge und Breite der Arche, dass sie nicht kippt und so. Wenn er mal irgendwo googelt, vielleicht findet er was oder auch ein Buch. Einfach köstlich. Aber in aller Vorsicht, der Auslegung wird zweierlei deutlich. A, in der Arche ist Platz für verschiedene Tiere. Die sind alle willkommen. Drei Stockwerke sind es, viele Kammern. In der Gemeinde bloß muss Platz sein für viele Menschen. Und in manchen Gemeinden ist es so wie in der Familie, da wenn eine neue Familie dazukommt, die mischen eine halbe Gemeinde auf, okay? Und Teenager, ich mag das, wenn Teenager freche Fragen stellen, hat nur Vorteile. Entweder die Frage ist berechtigt, dann muss ich darüber nachdenken, okay, das tut mir gut. Und wenn sie nicht berechtigt ist, na, dann können wir auch drüber reden. Ja? Und so ist es in der Gemeinde. Wenn Leute kommen, wenn sie uns in Frage stellen, lass uns unterhalten. Ja? Alle rein in die Gemeinde. Und die verschiedenen Gaben und so weiter. In Bad Homburg, da gab es das Ehepaar Peltschus. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Altgewordenes Ehepaar, Handwerkertyp. Der konnte alles, der Gerhard. Und ich wusste schon, am Donnerstag kommt er. Und da habe ich gesagt, du, da die Bodenleiste, da muss die Schraube neu rein. Zack, da hat er seine Black & Decker angesetzt. Und da hat das alles gemacht, ja. Und er sagte, nee, weißt du, Herr Mann, da vorne stehen und so, das ist nicht meine Gabe. Okay, aber er hat das gemacht. Und so möchte ich uns ermutigen. Erkenne deine Gabe und arbeite mit. Ganz verschieden, ganz verschieden. für verschiedene Tiere in der Arche-Gemeinde. Es ist ein Schiff mit dem offenen Verdeck, keine offene Arche. Die Arche ist kein Luxusschiff, sondern ein Rettungsschiff. Die Gemeinde ist ein Rettungsschiff. Ja, wir dürfen und sollen uns in der Gemeinde wohlfühlen, dass mich niemand falsch versteht. Oh ja, halte ich für ganz wichtig. Aber es geht nicht nur um uns. Die Gemeinde ist ein Rettungsschiff. Und ich kenne die Gemeinde ja schon lange, ich kriege den Mittwochsmail übrigens immer noch, ja, mit Genuss. Und ich sehe, was ihr alles macht und was du abgekündigt hast, ja. Weil ihr das sein wollt hier in Frankfurt, ja. Wir sind ein Rettungsschiff, wir müssen Ideen haben und was habt ihr alles für Ideen und besondere Kindertage und so weiter, was es immer gibt. Super, macht so weiter. Ich möchte euch nur ermutigen, dass beides zusammenpasst. Ja, wir dürfen und sollen uns wohlfühlen in der Gemeinde. Und zugleich ist es ein Rettungsschiff. Ich möchte uns ermutigen, bereit zu sein, wie der Noah, gehorsam zu sein. Und werden wir uns der rettenden Arche anvertrauen, oder wird es von uns heißen, Matthäus 27, wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen, wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach? Damals dachten die Menschen nur an Essen und Trinken und Heiraten. Und das ist alles drei nichts Schlechtes. Ich esse aus Überzeugung gern. Ich bin aus Überzeugung 41 Jahre glücklich verheiratet. Und das Trinken gehört auch dazu, ja. Aber das ist es nicht, was uns selig macht. Das ist ja gerade das Problem. Der Feind, der größte Feind vom Wichtigsten, ist nach meiner Sicht oft das Zweitwichtigste. Man kann doch aber auch, wie viele Sätze haben im Gespräch so angefangen, man kann doch aber auch, ja, man kann auch, aber guck, dass das Wichtigste nicht hinten runterfällt. Bist du in dieser Arche? Ein paar Fragen zum Schluss. Bin ich dabei? Ein persönliches Verhältnis zu Jesus? Weißt du dich gerettet, wenn du heute sterben würdest? Das ist die Frage. Niemand von uns weiß, ob er nächste Woche noch da ist. Mein Bruder ist vor 2 Jahren, mein jüngerer Bruder, ganz plötzlich gestorben. Mein lieber Mann, niemand von uns weiß es. Bist du fest in der Gemeinde verankert? Ich möchte dazu ermutigen. Ermutigung zur Mitgliedschaft. Ich kann das ja so sagen, jetzt für Mitgliedschaft Werbung machen und so weiter. Na klar, die Verbindlichkeit hat in Deutschland auch mit der Unterschrift zu tun. Wenn die geistlichen Dinge, die Voraussetzungen da sind, kann man doch sagen, yes, ich will verbindlich dazugehören. So, halb drin in der Arche und halb draußen ist eine schwierige Kiste. Ja, okay. Also, ich möchte uns ermutigen, mit Jesus zu leben. In Jesus gerettet zu sein. Und er trägt uns durch bis zum Ziel. Durch Gericht zum Heil. Das ist sein Ziel mit uns. Amen.